Danke, ich fand das schön zuzuhören, einmal den Missionseinsatz, den Benny gemacht hat. Ich kenne solche Einsätze auch, bin in Bremen so unterwegs gewesen, aber auch in Bayern, wo ich mit Bremen mit einer Mitschülerin, wo wir dann, abends auf den Bahnhof gingen und versuchten zu missionieren und mit Leuten in Gespräch zu kommen. In Lage weiß ich noch, oder in Müssen damals, als wir Gemeinde gegründet hatten, sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben Jugendliche gesucht und sie zur Gemeinde eingeladen oder zur Jugendstunde eingeladen. Also viele verschiedene Einsätze. Und ich weiß, dass das immer sehr erfüllend für mich war. Und was ich dabei erlebt habe, ob das eine Predigt auf einer Freiversammlung war, oder von Haus zu Haus zu gehen und den Leuten das Evangelium zu bringen. Immer hat Gott mir das Nötige dazu gegeben. Er hat mich immer dazu befähigt. Wenn wir losgehen, wenn wir gehorsam sind und losgehen, gibt Gott das nötige Zeug dazu. Das ist meine Erfahrung dabei. Gut, wir stehen in der Linie, in der Nachfolge der Täufer, die im 16. Jahrhundert, wo die Täuferbewegung entstanden ist. Ich erzählte vor ein paar Wochen von der Entstehung der Täuferbewegung in der Schweiz, genauer in Zürich. Ich sprach von Felix Manz, einige der ersten Leute von Konrad Grebel, von Georg Blaurock, von Simon Stumpf, um einige zu nennen, die sich zuerst gegenseitig auf ihren Glauben getauft haben. Und dann fingen sie an, in feurigem Eifer das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und die gläubig gewordenen auf ihren Glauben zu taufen. Zunächst in der Schweiz, ja, das war 1525. Es entstand schnell eine starke Bewegung dort, sodass sich die Landeskirche in ihrem Bestand bedroht sah. Vereint mit den staatlichen Behörden wurden die Täufer verfolgt. Man verurteilte manche zum Tode oder vertrieb sie aus dem Land. Und eben durch diese Vertreibung breitete sich die Bewegung schnell aus nach Süddeutschland, in die Schweiz und später auch in den Norden, in alle Richtungen. 5 Jahre später in Straßburg war eine große Gemeinde entstanden. Augsburg, Straßburg waren damals so die täuferischen Zentren. Und dort schloss sich der evangelische Prediger, Missionar, Evangelist Melchior Hoffmann an, der Täuferbewegung an. Er war vorher im Dienste der Reformation bis in die baltischen Staaten gezogen und hatte dort evangelisiert. Und jetzt ließ er sich taufen in Straßburg und schloss sich dieser Bewegung an. Er zog predigend den Rhein hinunter, hinunter heißt also nach Norden, gründete überall Gemeinden, unter anderem auch in Köln, das damals schon eine größere Stadt war. Ja, und so verpflanzte er die Täuferbewegung bis nach Norddeutschland. Emden war eine Wirkungsstätte, wo er etwas länger blieb. Er predigte das Gericht Gottes über allen Unglauben und die nahe Wiederkunft Jesu, die Naherwartung Jesu. Er macht es ganz aktuell, Jesus kommt und wird Gericht halten. Ja, die Wiederkunft Jesu. Und er war ein radikaler und ein mitreißender Redner. Viele Menschen kamen zum Glauben und verlangten die Taufe dort. Unter diesen waren in Norddeutschland Männer und Frauen, die für die Ausbreitung der Täuferbewegung im Norden von großer Bedeutung waren. Da war ein Obe Philips, Dirk Philips, Leonard Bowens, Gillis van Aken, David Joris, um einige Namen zu nennen, die starke Mitarbeiter Menno Simons waren, die aber teilweise meist oder alle schon eher dabei waren, als Menno Simons getauft wurde. Ein anderer war der Schneidermeister Sigge Frerichs aus Leeuwarden. Sigge Frerichs wurde von der katholischen Obrigkeit ergriffen und in Leeuwarden zum Feuertod verurteilt. Und einer, der davon hörte, er erlebte es nicht direkt mit, weil war Menno Simons. Menno Simons war zu der Zeit Pfarrer in seinem Heimatort in Wittmersum und Leeuwarden liegt doch einige Kilometer weg. Dieses erschütternde Erlebnis dieses einfachen und die Glaubenstreue dieses einfachen Mannes Sigge Frerichs veranlasste Menno Simons, nach dessen angeblicher Schuld zu suchen, zu forschen. Was war denn die Schuld? Warum wurde Sigge Frerichs verurteilt? Frerichs hatte die von den großen Kirchen geforderte Kindertaufe abgelehnt und hatte sich auf seinen Glauben nochmal taufen lassen. So. Aber auch Menno Simons fand keinen Beleg in der Bibel für die Kindertaufe. Im Gegenteil, beim fleißigen Lesen des Neuen Testaments fand er auch nichts über das Messwunder, das in der katholischen Kirche gelehrt wird. Das Brot und Wein unter der segnenden Hand des Priesters Fleisch und Blut Jesu werden. Und das Brot und Wein, also Fleisch und Blut Jesu, in diesem Falle Brot und Wein, sündenvergebende Kraft haben. Er stellt fest, wir werden von der Kirche betrogen. In dieser Zeit, als Menno Simons dann Pfarrer in Wittmersum war, begann er öffentlich von der Kanzel über den wahren Gottesdienst, über die Taufe auf den Glauben und das Abendmahl nach seiner neu gewonnenen Erkenntnis zu predigen. Etwa ein Jahr später, im Januar 1536 war es, verließ Menno Simons die Kirche und tauchte unter in die verfolgte und weit verstreute Gemeinschaft der Täufer. Er ließ sich taufen in Groningen und heiratete dort auch, gründete eine Familie. Und dort widmete er sich zunächst dem Bibelstudium und verfasste viele Schriften. Diese Schriften wurden gesammelt und etwa drei Jahre später, 1540, erschienen sie als das Fundamentbuch, das bedeutendste Werk Menno Simons. Viele Jahre war dieses Buch neben der Bibel der einzige Halt und Trost der schwer verfolgten Gemeinde. In dieser Zeit in Groningen traten die bisherigen Führer der Täufer Menno Simons heran und wollten ihn als Ältesten einsegnen, der ganzen Täuferbewegung in Norddeutschland vorstand. Ja. Nach langer Prüfung nahm Menno Simons diese Aufgabe an. Ja, und von Groningen aus unternahm er dann unter vielen Gefahren und Entbehrungen seine Missionsreisen in Westfriesland und im ganzen Nordholland. Im Geheimen bei Nacht, in Scheunen, auf freiem Feld oder in Wäldern trafen sich die Gläubigen. Und Menno Simons predigte und taufte, hielt das Abendmahl und danach ging jeder wieder in aller Stille an seinen Ort, an seinen Wohnsitz. So wuchs die Zahl der Täufer stetig und sehr schnell. Denn nicht Menno Simons alleine war unterwegs und lehrte, sondern die anderen, die ich schon erwähnte, auch Obe-Felix, Philips, Dirk Philips, Leonard Bowens, Gillis van Aken, David Joris, bedeutende Leute in dieser Zeit. Dem feindlich gesinnten katholischen Behörden blieb das nicht verborgen. Aber sie kamen Menno Simons nicht auf die Spur, konnten ihn nicht fassen. Und so erklärten sie ihn vogelfrei und schlugen auf allen öffentlichen Plätzen seinen Steckbrief an mit seinem Bild und mit folgendem Inhalt. Derjenige, der Menno Simons beherbergt oder ihm Handreichung tut, wird bestraft oder sich von ihm taufen lässt, war der andere Punkt. Demjenigen aber, der ihn lebendig oder tot den Richtern ausliefern kann, wird 100 Gulden, damals, ich weiß nicht genau, was das für heute für einen Wert war, bestimmten Jahresgehalt, 100 Gulden sowie des Kaisers Gnade und Freiheit des Landes zugesagt. Und ist der Überbringer selbst ein Mörder, so sollen ihm zudem noch alle Strafen begangener Bosheit erlassen werden. Ja, mehrere Anhänger Menno Simons wurden verbrannt damals, weil sie sich von ihm hatten taufen lassen oder ihn beherbergt hatten. Da ist zum Beispiel ein angesehener Mann, der Tjaart Renix. Er wurde 1539 verhaftet und nach Leeuwarden gebracht, weil er aus Mitleid und Liebe Menno Simons in seinem großen Elend heimlich versteckt hatte bei sich. Als Täufer wurde er aufs Rad eines schweren Ackerwagens geflochten und zu Tode gefahren. Ja. Menno selbst wurde durch die Hand Gottes auf wunderbare Weise immer wieder bewahrt. Gott brauchte ihn noch. Ein falscher Bruder wollte ihn einmal verraten und bürgte dafür mit seinem eigenen Kopf. Er wusste, dass Menno an einer bestimmten Stelle mit dem Boot vorbeifahren würde. Und als Menno dann neben anderen Booten tatsächlich dort vorbeifuhr, er stand mit den Häschern da, konnte er nichts tun und nicht sprechen. Er konnte es nicht melden. Erst als Menno Simons vorbei war, stellte er fest, er ist uns entkommen. Ja, und er bezeugt, ich wurde gehalten, konnte nichts tun. Nun wurde der arme Kerl einen Kopf kürzer gemacht, ja. Oder als Menno Simons auf einer Reise war, erzählte man, dann mit einem Wagen, mit einer Kutsche, dann saß er vorne auf dem Kutschbock. Die Häscher kamen und fragten, ist Menno Simons hier im Wagen? Der Kutscher dreht sich um und fragt nach hinten, ist Menno Simons dort im Wagen? Nein, er ist da nicht. Sie hören es selbst, sagt er, und tschüss, ja. So ist er auf viele Weise wunderbar durch Gottes Gnade gerettet worden. Als die Lage in Friesland unerträglich wurde für ihn, er hatte ja inzwischen Familie, zog Menno für 2 Jahre nach Köln, 1944, 1945 nach Köln, wo in diese große dortige Täufergemeinde. Aber auch hier musste er eben nach etwa 2 Jahren wieder fliehen und er fand Zuflucht in Wismar, im mecklenburgischen Wismar an der Ostsee. Die meiste Zeit bis dahin, ob Groningen, ob Emden, ob Köln, lebte Menno Simons mit seiner Familie, mit Frau, 3 oder 4 Kinder, ist, glaube ich, nicht mal genau überliefert, in Verstecken, meist in dunklen und feuchten Kellern. Das war nicht förderlich für die Gesundheit der Familie. Er selber war ja oft unterwegs auf Missionsreisen, während die Familie dort versteckt war. Und so überlebte nur eine Tochter, die im Alter den Vater versorgte. Von Wismar aus bereiste Menno die weit verstreuten Gemeinden Norddeutschlands. Im Jahre 1549, also etwa 5 Jahre nach Köln, ordnete er die Gemeinden im damaligen Preußen. Preußen hatte viele niederländische Glaubensflüchtlinge aufgenommen, eben Täufer, ja, aufgenommen, und auch Mitarbeiter Menno Simons waren dabei, Dirk Philips zum Beispiel, der schon bei Mennos Taufe dabei war. Ihn setzte Menno Simons als ersten Ältesten ein für die Gemeinden dort, für die preußischen Gemeinden. Zu all diesen äußeren Bedrängnissen, der Verfolgung, den Vertreibungen, den vielen Märtyrern, kamen recht bald innere Kämpfe in der Gemeinde zwischen den verschiedenen Leiterpersönlichkeiten auf. Es ging um die Gemeindezucht, die Reinhaltung der Gemeinde geriet in den Vordergrund. Wer gegen Gemeinderegeln verstößt und Ermahnung missachtet, wurde ausgeschlossen und gemieden. Und gerade die Meidung war ein großes Streitthema. In 1. Korinther 5 lesen wir, wenn jemand ausgeschlossen wurde, dann soll die Gemeinde auch nicht mit ihm essen. Ich glaube, Vers 21 ist das. Auch nicht mit ihm essen. Also die Gemeinschaft meiden. Aber viele gingen darüber hinaus und wollten nicht nur im bürgerlichen und im gemeindlichen Leben, selbst in der Ehe sollte man Meidung praktizieren, den Ehepartner meiden. Ja, gab viel Streit und Uneinigkeit dadurch. Da gab es Gemäßigte, da gab es solche, die in aller Strenge gegen die Sünder vorgingen oder vorgehen wollten. Ja, die äußeren Angriffe, die Verfolgung trug dazu bei, dass sich die Täuferbewegung schnell weit ausbreitete. Die inneren Kämpfe lähmten das geistliche Leben in der Gemeinde und zerstörten auch manch eine Gemeinde. So wurde Mennos Lebensabend durch solche Uneinigkeiten sehr getrübt. Ihm lag doch auf der Erde nichts mehr am Herzen als das Wohl der Gemeinde, der er so viele Jahre seines Lebens seine ganze Kraft und Liebe gewidmet hatte. Die letzten 10 Jahre lebte Menno in heutigen Schleswig-Holstein. Da waren der Graf von Ahlefeld, der den Täufern eine Ansiedlung ermöglichte auf einem Stück Land, das wenig fruchtbar war. Ein wüstes Feld. Und sie nannten das Dorf, war wahrscheinlich das erste rein täuferische Dorf, die rein täuferische Ansiedlung. Sie nannten das Dorf Wüstenfelde. Dort hatte Menno ein Haus und konnte eine eigene Druckerei aufbauen und seine Schriften auf diese Weise verbreiten. Ja, 1561 im Januar starb Menno Simons dort. Das Dorf oder sein Grab, auch das ganze Dorf, es wurde im Dreißigjährigen Krieg total verwüstet, dem Erdboden gleichgemacht. Es ist nichts davon übrig geblieben. Soweit für heute die Geschichte der Täufer und in diesem Fall besonders von Menno Simons, dem wir ja unseren Namen verdanken. Es war das das Schimpfwort, die Menisten, das schon um 1540, 45 aufkam, die Menisten, die Täuferbewegung. Ich möchte heute in der Apostelgeschichte weitermachen. Ich hatte schon meine letzte Predigt aus Apostelgeschichte 13 und die Brüder haben mich alleine gelassen. Keiner traut sich mehr ran an die Apostelgeschichte oder was auch immer. Jedenfalls, ich mache weiter. Gut, Apostelgeschichte 14 ist heute dran. Und lesen werde ich später. Ja, hier in der Apostelgeschichte, in diesen Kapiteln 13, 14 und 15, finden wir die ursprüngliche Geschichte, wie sie sich später in der Täuferbewegung auch wiederholte. Natürlich nicht genau in der gleichen Form, aber da, wo das Evangelium gelehrt und vor allem auch gelebt wird, da regt sich Widerstand. Und das vor allem bei den Frommen, den Religiösen, die ihre eigene Überzeugung und damit sich selbst so wichtig nehmen, die halten die Botschaft von der freimachenden Gnade nicht aus. Und es bildet sich dann eine harte Front, so damals Paulus gegenüber und so und der Gemeinde, den Gemeinden gegenüber und so auch später in der Täuferbewegung. Ja, nun der Reihe nach nochmal. Ich lese erstmal in Kapitel 14 ein Stück weit. Paulus, als sie aus Antiochien in Pisidien ausgewiesen worden waren, sie gingen nach Ikonion. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas wieder genauso in die Synagoge und sie sprachen dort auch so, wie sie es schon in Antiochia getan hatten. In Antiochia ist sogar die Predigt, natürlich nicht wörtlich, aber ein Auszug aus seiner Predigt aufgeschrieben worden. Eine große Zahl von Menschen kam daraufhin zum Glauben, Juden wie auch Griechen, also solche Griechen, die sich zur Gemeinde der Juden, also zur Synagoge hielten. Aber die übrigen Juden, die sich nicht überzeugen lassen wollten, fingen an, die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen die Christen aufzuhetzen. Trotzdem konnten Paulus und Barnabas noch längere Zeit in der Stadt bleiben. Im Vertrauen auf den Herrn verkündeten sie die Botschaft von der rettenden Gnade frei und offen. Und der Herr bestätigte die Botschaft durch die staunenerregenden Wunder, die sie durch Paulus und Barnabas geschehen ließ, die er geschehen ließ. So kam es, dass die Stadt schließlich in zwei Lager gespalten war. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. Die feindlich gesinnte Gruppe, Nichtjuden ebenso wie Juden, samt den jeweils führenden Männern bereiteten einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten an den beiden ihre Wut auslassen und sie steinigen. Aber Paulus und Barnabas merkten, was sie vorhatten. Sie flohen nach Lystra und dann weiter nach Derbe, zwei Städte in Lykaonien. Dort und in der weiteren Umgebung verkündigten sie die gute Nachricht. Ja, hier kamen Paulus und Barnabas noch einmal mit dem Leben davon. Ja. Dann Lystra. In Lystra sahen Paulus und Barnabas einen Mann sitzen, der seit seiner Geburt gelähmt war. Seine Füße waren kraftlos und er hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Schritt getan. Er hörte zu, wie Paulus die gute Nachricht verkündete, und Paulus blickte ihn an. Und als er merkte, dass der Gelähmte das feste Vertrauen hatte, geheilt zu werden, sagte er laut: Steh auf, stell dich aufrecht auf deine Beine. Da sprang der Mann auf und ging umher. Als die Menge sah, was Paulus getan hatte, riefen sie in ihrer lykaonischen Sprache: Die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus nannten sie Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze ans Stadttor und wollte zusammen mit der Menge den beiden Opfer darbringen. Als die Apostel merkten, was da vor sich ging, zerrissen sie ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen ihr: Männer, was macht ihr da? Wir sind doch Menschen, genauso wie ihr. Mit unserer Botschaft wollen wir euch gerade dazu aufrufen, dass ihr euch abwendet von diesen Göttern, die gar keine sind, und euch dem lebendigen Gott zuwendet, dem Gott, der Himmel und Erde, Meer und alles, was lebt, geschaffen hat. Bis jetzt hat er alle Völker außer den Juden ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich auch ihnen schon immer zu erkennen gegeben. Er ist es doch, der euch Wohltaten erweist. Er gibt euch den Regen und lässt die Ernte reifen. Er gibt euch zu essen und macht euch froh und glücklich. Doch auch damit konnten sie die Leute kaum davon abbringen, ihnen Opfer zu bringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Pisidien und Ikonion. Sie brachten die Menschen auf ihre Seite und bewarfen Paulus mit Steinen. Darauf schleiften sie ihn aus der Stadt hinaus, denn sie hielten ihn für tot. Doch als die Christen sich um ihn drängten, kam er wieder zu sich, stand auf und ging ganz offen in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Ja, das erste Mal konnten Paulus und Barnabas fliehen, entkommen. Hier in Lystra sieht es anders aus. Sie verkündigen auch hier wieder das Evangelium in Ikonien, genauso wie in Antiochien. Es war eigentlich immer, wenn eine Synagoge war, ging Paulus zuerst dahin. Und hier ist nicht gesagt, wo er verkündete. Vielleicht war es auf dem Marktplatz, denn eine Synagoge war offensichtlich nicht da. Ein von Geburt an Gelähmter fasst also Vertrauen zu Jesus und wird geheilt. Das löst bei der Bevölkerung große Euphorie aus. Und Paulus und Barnabas werden damit überrascht, dass man sie für Götter in Menschengestalt ansieht und ihnen Opfer darbringen will. Das alles lief in lykaonischem Dialekt ab oder in lykaonischer Sprache, so wie, ähnlich wie Plautitsch. Ja. Und es dauerte etwas, bis Paulus und Barnabas begriffen, was da vor sich ging. Sie versuchten, die Volksmenge davon abzubringen, aber in dem entstandenen Tumult hatten sich radikalisierte Juden aus Antiochia und Ikonien untergemischt. Und binnen kurzer Zeit kippte die Stimmung dort und es flogen Steine. Und sie trafen Paulus und es wurden immer mehr Steine, bis sie meinten, der ist erledigt. Dann schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, wahrscheinlich auf den Müllplatz. Ja, und dort auf dem Müll steht Paulus wieder auf. Ob Gott ihn auferweckt hat von den Toten oder was auch immer. Auf alle Fälle geht er lebend und gesund wieder in die Stadt. Ulrich Weinold hat das ja in einem Vortrag auch behandelt, gerade diese Situation. Ja, am nächsten Tag zieht er dann weiter nach Derbe. Und predigt ja auch das Evangelium. Dann gehen sie zurück über Lystra, über Ikonion, über Antiochien, wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt, dem Antiochien in Syrien, wahrscheinlich dem heutigen Aleppo, oder? Ich kenne mich da nicht ganz so genau aus, aber ich denke mal. Ja, Bedrängnisse, Verfolgung, Vertreibung und Selbstmartyrium können das Evangelium nicht aufhalten, sondern tragen noch zur Ausbreitung bei. Hier bei Paulus und Barnabas, wie auch bei den Täufern im Mittelalter und wie auch heute in vielen Ländern, besonders heute in Ländern in Asien, wo Verfolgung da ist, aber wo sich das Evangelium stark ausbreitet. Ich weiß von Myanmar zum Beispiel oder von Laos, wo sich gerade auch die mennonitische Brüdergemeinde sehr stark ausbreitet durch die dortige Verfolgung. Aber dann kamen Angriffe von innen. Ja, nachdem Paulus und Barnabas also zurück an Antiochien in Syrien waren, von dort wurden sie ausgesandt für diese Missionsreise. Da berichteten sie, was Gott alles getan hatte. Das sind die letzten Verse im Kapitel 14. Ja, und sie blieben längere Zeit in dieser Gemeinde. Heimatdienst, das kennen wir ja auch heute. Fridolin und Eva Janssen kommen demnächst in den Heimatdienst. Werner und Olga Epp sorgen sich auch um Mitarbeiter, wenn sie wieder in den Heimatdienst kommen. Und es scheint so, als wenn Gott ihre Sorge verstanden hat und da um Abhilfe schafft. Ja, sie bleiben längere Zeit also in Antiochia. Dann Vers Kapitel 15. Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz Mose vorschreibt. Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Ja, und dann zogen sie los. Unterwegs berichteten sie in Gemeinden und man war begeistert über das, was Paulus erzählte, wie viele Nichtjuden zum Glauben gekommen sind. Juden wie Nichtjuden. Ja. Aber einige, ja, und so das erzählten sie auch in der Gemeinde in Jerusalem, Vers 4, haben sie Bericht und dann Vers 5. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen auf und erklärten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, dass sie das Gesetz Mose befolgen. Ja, daraufhin berufen die Ältesten, die Apostel, eine Extraversammlung in Jerusalem ein, Vers 6. Eine weitere Versammlung. Die Apostel und die Gemeindeältesten traten zusammen, um vor der gesamten Gemeinde die Frage zu erörtern. In einer Podiumsdiskussion wurde die Sache behandelt. Ja, die Diskussion wurde sehr heftig. Und dann stand Petrus auf und hält dann eine Rede, dann nachher stand Jakobus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, auf und hat dann die Sache zu einer Entscheidung geführt, sodass ganz klar zum Ausdruck kam, kein Gesetz Mose mehr, sondern die Freiheit des Glaubens. Und zumindest wurden die Gesetzestreuen hier überstimmt. Ob sie überzeugt wurden, es scheint nicht so. Denn später in den Gemeinden in Galatien tauchen sie wieder auf und stiften wieder Unruhe mit ihrer Forderung nach Beschneidung und nach Einhaltung des Gesetzes Moses. Und Paulus schreibt den Galaterbrief darauf hin und tritt ihnen sehr entschieden und mit aller Deutlichkeit entgegen. Ja. Die Angriffe von innen sind immer eine große Gefahr für die Gemeinde. Nicht umsonst betet Jesus in seinem Fürbittegebet in Johannes 17 zweimal, einmal in Vers 11, glaube ich, und einmal in Vers 21, um die Einheit unter den Jüngern. Nicht, dass sie immer alle einer Meinung sind. Nicht, dass sie nicht streiten um die Wahrheit, um den richtigen Weg streiten. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Darum immer wieder auch ernsthaft zu diskutieren, sprich zu streiten, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Und die Angriffe kommen mal von links und mal von rechts. Man kann nach beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Ja? Ich erinnere mich, ich nehme Bezug oder jetzt auf einige Geschehnisse hier um uns herum in Bielefeld. Ich erinnere mich, vor circa 30 Jahren, da schlug die Gemeinde in der Hermannstraße einen liberalen Kurs ein. Damals seid ihr alle zu uns gekommen, die Familie Peters, die Familie Karl, Familie Domke, Stenzel. Sie hielten das nicht mehr aus, und weil die Mehrheit schlug den liberalen Kurs ein. Wir selber hatten vor einigen Jahren eine Leitung, die einen autoritären Leitungsstil praktizierte. Und viele Leute gingen weg. Die Gemeinschaft war nicht mehr da, so. In unserer Nachbargemeinde, in der Emanuel-Gemeinde, ich war zum Teil da bei einigen Gesprächen selber dabei, waren einige Angriffe von rechts, von den Konservativen. Und dann vor circa 5, 6 Jahren waren es einige junge Brüder, die die reine Gemeinde wieder forderten dort. Und sie ließen auch nicht locker, bis heute nicht. Das lähmt die Gemeinde, die so gut unterwegs war. Denken wir nur an Sola. Sola Bielefeld wurde von der Emanuel, war eine Initiative aus der Emanuel-Gemeinde, von Leuten von dort, ja. Sie waren so gut unterwegs. Aber dann sind viele weggegangen, und denn die Nachwuchsarbeit leidet stark. Und ich komme auf unsere Situation. Vor 2 Wochen sind manche aufgeschreckt hier bei uns, als Benny gepredigt hat. Ich habe vorhin mit Benny darüber gesprochen. Es überrascht ihn jetzt nicht, dass ich dazu Stellung nehme. Da waren sehr gute Punkte, Benny, die du sehr engagiert und auch überzeugend dargeboten hast in der Predigt. Ich möchte das gar nicht missen. Und ich würde auch gar nicht wünschen, dass du nicht wieder predigst. Auf jeden Fall. Aber den Dienst der Frau in der Gemeinde, den du angesprochen hast, da hast du unserer Meinung nach eine einseitige Betonung gehabt. Die Bibel mutet uns da eine Spannung zu. Denn einmal verbietet Paulus, der Frau in der Gemeinde zu lehren. 1. Timotheus 2 ist diese Stelle, wo er zum Gottesdienst spricht, über den Gottesdienst spricht und der Frau das Wort verwehrt. Ja, und an anderer Stelle, das ist in dem Fall 1. Korinther Kapitel 11, da spricht er so ganz selbstverständlich davon, dass die Frau in der Gemeinde predigt. Die Bibel mutet uns in manchen Themen so eine Spannung zu, die wir aushalten müssen. Ein weiteres Beispiel, Paulus sagt in Epheser, aus reiner Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Dann sagt er im Philipperbrief, schafft oder arbeitet, dass ihr mit Furcht und Zittern, dass ihr gerettet werdet. Ja, was denn nun? Freie Gnade? Oder unser Schaffen, unser Wirken. Die Bibel mutet uns diese Spannung zu. Ich könnte viele andere Beispiele aufzählen, wo wir Spannung aushalten müssen. Aber, und genau da In diesem brauchen wir den Geist Gottes, müssen wir auf den Geist Gottes hören, müssen wir aufeinander hören, um als Gemeinde unseren Weg zu finden, sodass alle Männer und Frauen, Junge und Alte und die dazwischen ihre Gaben entfalten können, die der Geist Gottes uns ausgeteilt hat. Und das alles in Liebe. Manch einer will diese Spannung nicht aushalten, in die wir hier gestellt werden. Er will entweder schwarz oder weiß haben. Die Wahrheit soll gelehrt und soll verkündigt werden. Ja, schwarz oder weiß. Aber so ist die Bibel nicht. Natürlich soll die Wahrheit verkündigt werden. Das ist unbestritten. Aber für einen ist eine Sache Sünde und für den anderen ist die gleiche Sache keine Sünde. Wenn der eine Alkohol trinkt, für den ist das Sünde. Der scheitert daran im Glauben, wenn er dazu verführt wird. Für den anderen ist es das Normalste von der Welt. Wenn der eine rauchen würde, würde das ihn total aus den Angeln heben oder zum Rauchen gezwungen werden. Für den anderen ist das anscheinend keine Sünde. Ich habe zwar in meinem ganzen Leben noch niemals irgendwas Gutes am Rauchen gefunden, aber manche Leute können das ohne weiteres praktizieren, ohne dass ihr Glauben daran Schaden leidet. Also für einen ist eine Sache Sünde, für den anderen nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen das liebevolle Miteinander. Und ich denke, das ist ganz wichtig, das liebevolle Miteinander, dass wir einander annehmen, dass wir uns geborgen fühlen in der Gemeinschaft. Wir brauchen dieses liebevolle Miteinander, um als Gemeinde den Weg zu finden und eins zu sein, wie Jesus für uns gebetet hat. Eins zu sein in unserer Verschiedenheit. Eins zu sein in unseren verschiedenen Erkenntnissen. Und eins zu sein in unseren verschiedenen Meinungen. Die reine Gemeinde erwächst nicht aus unserer Erkenntnis. Und genauso wenig aus unserer Leistung, sondern ohne Flecken und Runzel, wie Paulus das im Epheser Kapitel 5, Vers 27 sagt, ohne Flecken und Runzel wird die Gemeinde dastehen, weil Jesus sie mit seinem Blut erkauft hat. Und alle Schuld vergeben hat. Dadurch ist die Gemeinde rein, nicht durch unser Wirken. Und ich rufe auf zum Glauben an Jesus. Zum Glauben, dass Jesus am Kreuz für alle meine Sünden gestorben ist. Und damit alle Schuld, meine ganze Schuld bei Gott bezahlt hat. Ich rufe auf zu einem liebevollen Miteinander, sodass wir in Freiheit unseren Glauben entfalten, unsere Gaben entfalten können und so mit Freude einander dienen, damit wir mit Begeisterung von Jesus und von unserer Gemeinde reden, wo immer wir sind. Angriffe von außen bedeutet oft Leiden für die Gemeinde, trägt aber meist zur Ausbreitung bei. Angriffe von innen lähmen, können schweren Schaden zufügen oder gar zerstören. Der Jesus hat dafür gebetet, dass wir eins sind in der Gemeinde. In der Apostelgeschichte wurde das erreicht durch den Beschluss der Gemeinde dort in Jerusalem. Und es muss immer wieder besprochen werden, es muss immer wieder darum gestritten werden, um dann eine gemeinsame Entscheidung zu treffen und im Frieden und in Freiheit miteinander zu leben, sodass wir uns entfalten können und die Gemeinde wächst und ausgebreitet wird. Gott segne uns dabei. Amen. Ich möchte noch vielleicht noch beten und dann singen wir. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns dieses lebendige Wort gegeben hast. Es ist nicht der tote Buchstabe. Es ist auch nicht der Buchstabe, der tötet, sondern das Wort vom Kreuz und von der Auferstehung Jesu, das lebendig macht. Und dass es uns befreit, miteinander zu leben, einander zu dienen. Alle in der Gemeinde, alle, die dir folgen, hast du berufen. Und du berufst uns auf so verschiedene Weise. Und jeden möchtest du gebrauchen als dein Zeuge, als dein Mitarbeiter im Reiche Gottes, so auch in unserer Gemeinde. Ich danke dir. Danke für jeden Einzelnen. Wir wollen aufeinander hören, miteinander nach der Wahrheit suchen, nach dem Weg suchen, auf den wir gehen können und auf dem du uns gebrauchen willst, um das Reich Gottes zu bauen. Segne uns dahin, um deines Namens willen, Herr Jesus, dein wunderbarer Rettername. Amen.